ARD Sounds.
Just hours before Ukraine's ceasefire was due to kick in, Russian attacks killed more than 20 people in cities across Ukraine.
Says that the ceasefire with Iran is not over, despite renewed clashes in the Strait of Hormuz.
Im Libanon wurde ein Waffenstillstand ausgerufen, doch vor Ort sieht die Lage anders aus.
Auch heute wieder, alle reden von Waffenruhe, also Ceasefire. Die Realität sieht aber anders aus.
Kommt sie, hält sie und was ist sie überhaupt noch wert? Wir blicken auf die Lage im Nahen Osten und in der Ukraine.
Krieg der Roboter, das klang lange nach Science Fiction, ist es aber nicht mehr. Drohnen auf Rädern, das ist die Realität.
Und Wehrdienst, das klang für meinen Sohn auch lange wie Science Fiction. In Deutschland gibt es ihn aber wieder. Wie das läuft mit den Bundeswehrbriefen an 18-Jährige, auch dazu gibt es was Neues. Hallo, ich bin Thomas Kuhlmann aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am 7. Mai um 16.30 Uhr. Ihr bekommt hier die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt. Wir beleuchten für euch Hintergründe, bieten Analysen und fragen auch nach Perspektiven. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid bei Machtfragen aus der Nachrichtenredaktion von NDR Info in Zusammenarbeit mit Streitkräfte und Strategien.
Tarek, wie gerne würde ich mit dir jetzt einen Podcast machen, der einfach Weltfrieden heißt.
Tja, gut, an mir soll es nicht liegen, aber dann hätte mal wieder, muss man sagen, der Nachrichtentag anders verlaufen müssen.
Ja, leider war sogar von Waffenruhen oder Feuerpausen sind wir weit entfernt im Moment. Lass uns mit dem Nahen Osten beginnen heute. Israels Kriege in Gaza und jetzt im Libanon, die laufen ja wegen des gesamten Iran-Komplex etwas unter dem Radar. Mit dem Libanon gilt ja eigentlich auch ein Waffenstillstand, der allerdings ab dem ersten Tag nicht wirklich eingehalten wurde, weil auch die Hisbollah immer wieder Ziele in Israel angreift. Aber Israels Armee hat die Vereinbarung jetzt noch einmal ausgereizt, sagen die einen, eklatant gebrochen, sagen die anderen.
Es gab nämlich Angriffe auf Beirut und andere Orte.
Genau, wir haben darüber berichtet. Auch Wohnhäuser wurden da wohl ins Visier genommen. Israel sagt jetzt, 200 Terroristen habe man seit Beginn der Waffenruhe eliminiert. Ob die Angaben stimmen, wir wissen es nicht genau. Aus dem Libanon gibt es kaum verlässliche Zahlen, aber eben auch viele Berichte über zivile Opfer und eben zerstörte Wohnhäuser.
Dann springen wir jetzt weiter zum Persischen Golf. Die USA, der Iran und die Straße von Hormus. Die Lage ist ziemlich unübersichtlich im Moment, oder?
Ja, wie schon seit Tagen, kann man das so sagen. Und das liegt vor allem an US-Präsident Trump. Sein Projekt Freiheit, Project Freedom, also Geleitschutz der US-Marine für Schiffe, Frachter, Tanker durch den Persischen Golf, war groß angekündigt, ist nach einem Tag schon wieder gestoppt. Auch darüber hatten wir berichtet. Vor ein paar Stunden drohte er dann mit den härtesten neuen Angriffen überhaupt. Dann sagte er ein bisschen später, die Verhandlungen mit dem Iran würden gerade super laufen. Der Iran würde auch auf Atomwaffen verzichten, so Trump. Ja, vieles geht durcheinander. Uwe Lüb aus Istanbul versucht zu sortieren.
Naja, auf Atomwaffen will der Iran ja sowieso verzichten, angeblich, aber eben nicht auf sein Atomprogramm insgesamt. Und das ist Kern des Streits seit langem. Jetzt bezüglich des aktuellen Stands klingt das aus Iran, ich sag mal, zumindest weniger euphorisch als bei Trump, eher nüchtern. Da heißt es jetzt fast lapidar, man werde auf den neuen US-Vorschlag über Pakistan als Vermittler antworten. Dabei hatte man ja auch im Iran Anfang der Woche zum Start von dem Projekt Freedom von Donald Trump, also Schiffen die Ausfahrt aus dem Persischen Golf durch die Straße von Hormus zu ermöglichen, hatte man auch aus dem Iran gehört, das sei unpassend, weil man doch gerade Fortschritte in den Gesprächen mache. Jetzt kommen Äußerungen, die klingen weniger zuversichtlich als aus den USA. Ein Armeesprecher sagt, der Feind macht einen Fehler nach dem anderen. Bagher Ghalibaf, der Parlamentspräsident, sagt, wir schließen militärische Angriffe nicht aus. Man bereite sich auf alles vor und man sterbe lieber als aufzugeben. Und die Agentur Tasnim, der Revolutionsgarde nahesteht, die zitiert Geheimdienstquellen und sagt, einiges in dem US-Vorschlag sei schlicht inakzeptabel.
Viele Unsicherheiten also weiterhin, was eben aber auch bedeutet, dass Öl- und Energiekrise nicht so schnell vorbeigehen werden.
Richtig, auch da kamen einige Mitteilungen heute aus der deutschen Wirtschaft. Pakistan und Saudi-Arabien, die haben heute nochmal Druck gemacht, ernsthaft zu verhandeln. Und Frankreich hat seinen Flugzeugträger in die Region geschickt für einen möglichen internationalen Einsatz, allerdings erst nach einer dauerhaften Vereinbarung zwischen Iran und USA.
Ja, Hoffnung auf eine Waffenruhe, das ist ja unser Stichwort, unsere Klammer heute, die gab es auch in der Ukraine vor dem Jahrestag des Siegs über Nazi-Deutschland.
Ja, leider scheint diese angekündigte Waffenruhe, dieser Waffenstillstand schon gescheitert zu sein, bevor er offiziell starten konnte. Also ich fasse mal zusammen, ja, Russland kündigt eine Feuerpause an für den 8. und 9. Mai. Da ist auch die große Siegesparade in Moskau. Die Ukraine antwortet Waffenruhe, ja, okay, machen wir, aber nicht erst dann, sondern wenn, dann sofort, ab dem 6. Mai, das war gestern. Ja, das lehnt Russland ab und ja, bombardiert halt einfach weiter. In der Nacht gab es wieder massive Angriffe mit mehreren Toten in mehreren Orten in der Ukraine. Und statt Hoffnung auf 2 Tage Feuerpause, wie die Geschichte mal anfing, geht die ganze Lage jetzt Richtung Eskalation, berichtet Sabine Adler aus Kiew.
Ja, nach diesen Angriffen sieht die Ukraine jetzt überhaupt keinen Grund mehr, den Waffenstillstand, den Moskau vorgeschlagen hat, einzuhalten. Das sagte ein ranghoher ukrainischer Beamter. Und laut den ukrainischen Geheimdiensten soll Russland wohl Verteidigungssysteme aus den Regionen nach Moskau verlegen. Und für Selenskyj ist das ein Beweis dafür, dass sich die russische Regierung entgegen vieler Äußerungen eben nicht auf eine Waffenruhe vorbereite, sondern sich mehr um die Parade sorge als um den Rest des Landes. Und er sagte auch, der Abzug der Luftverteidigung aus den Regionen eröffne der Ukraine zugleich zusätzliche Möglichkeiten für Angriffe mit großer Reichweite. Daraufhin kam aus dem russischen Außenministerium eine Drohung, wenn Kiew bei den Siegesfeiern kriminelle Pläne umsetze, würden Angriffe auf Entscheidungszentren in Kiew erfolgen. Und Zitat, man solle frühzeitig Evakuierungen von Personal, diplomatischer und anderer Missionen sowie Bürgern aus der Stadt Kiew sicherstellen. Also da hat sich der Ton zwischen Moskau und Kiew nochmal deutlich verschärft.
Am Samstag ist die Parade in Moskau. Mindestens 250.000 Soldaten auf beiden Seiten sollen im Angriffskrieg auf die Ukraine schon gefallen sein, das aber zusammengenommen und auch das sind nur Schätzungen. Ja, und das hat auch Konsequenzen für die Kriegsführung.
Ja, Stichwort Roboterarmee, ne? Genau, was du meintest, die Schätzungen, die gehen echt weit auseinander. Auch da würde ich für keine Zahl meine Hand ins Feuer legen. Wie wichtig Drohnen geworden sind deswegen auch, ist ja bekannt. Auch Deutschland schafft hier da welche an. Die Ukraine hat jetzt aber gesagt, sie will alle Operationen in Frontnähe von Maschinen ausführen lassen. Also Maschinen wie Drohnen in der Luft, eben auch am Boden. Ja, noch sei das vor allem für die Logistik wichtig. Die Entwicklung gehe aber klar in diese Richtung, in Richtung ferngesteuerter Krieg, hat Rebecca Barth aus Kiew berichtet.
Die Kriegsführung allgemein wird dadurch komplett verändert. Wir erleben, ich persönlich habe es schon lange nicht mehr gesehen, dass große Manöver gefahren wurden an der Front. Es gibt keine großen Gefechte mehr unter Einsatz wirklich vieler Soldaten. Schwere Technik wird zwar noch eingesetzt, aber es ist eigentlich kein Vergleich mehr. Wir haben einen Krieg, wo wir von einer sogenannten Killzone sprechen, einer Todeszone, die 15, 20 Kilometer breit ist, in der aber Soldaten nach wie vor operieren. Und die sind häufig unterwegs auf beiden Seiten, also sowohl bei den ukrainischen Truppen als auch bei den russischen, in Kleingruppen von 2 bis 5 Mann. Und die bewegen sich alleine oder halt in diesen Kleingruppen durch diese sogenannte Todeszone und versuchen dort, den jeweiligen Gegner aufzuspüren und zu bekämpfen und werden dabei eben auch unterstützt von unbemannten Systemen aus der Luft oder auch auf dem Boden. Ich bin mehrmals schon in diesen Kommandopunkten von diesen Einheiten, die mit den unbemannten Systemen arbeiten, gewesen. Und das ist ein Raum mit mehreren Bildschirmen. Es hat ein bisschen etwas von ja so einer Gamer-Zentrale, also von E-Sports. Nur eben, dass über diese Bildschirme Kriegsbilder flimmern, man in Echtzeit Bilder von dem Schlachtfeld bekommt. Und ich habe es mehrmals selber erlebt, dass dort tatsächlich sich die Soldaten gegenseitig abklatschen, teilweise jubeln, wenn sie einen gegnerischen Soldaten töten. Also ethische Fragen spielen da zum aktuellen Zeitpunkt keine Rolle. Man rechnet aber damit, dass sie psychologisch doch eine große Herausforderung darstellen für die Soldaten, die diese Arbeit erledigen. Denn im Endeffekt haben die sehr große Todesraten, also sie töten sehr viele Menschen und es wird auf Video aufgenommen, es wird verbreitet. Das heißt, all diese Menschen, die sie getötet haben, sozusagen, ja, dafür gibt es Videobeweise, es ist nicht nur in ihren Köpfen. Und es gibt in der Ukraine ein System, dass die Einheiten dafür Punkte sammeln. Also da gehen Beobachter davon aus, dass das einen psychologisch massiven Effekt auf diese Soldaten nach Ende dieses Krieges haben wird.
Das klingt jetzt, wenn man das so hört, schon wirklich gruselig. Mhm. Aber vermutlich muss man sagen, das ist wohl leider nicht aufzuhalten.
Ja, gruselig und nicht aufzuhalten, das ist auch ein gutes Stichwort für das letzte Nachrichtenthema heute, das ich mitgebracht habe. Der neue Wehrdienst in Deutschland, auch wohl nicht aufzuhalten angesichts des Personalmangels in der Bundeswehr. Seit Januar bekommen alle 18-Jährigen einen Fragebogen von der Bundeswehr. Bei Mädchen freiwillig, Jungs müssen ihn beantworten, aber nicht alle haben das gemacht. Und jetzt Jim Wopnikschas aus Berlin.
Ja, tatsächlich gilt mit dem neuen Wehrdienstgesetz, wenn 18-jährige Männer diesen Fragebogen nicht ausfüllen und zurückschicken, dann droht ihnen ein Bußgeld. Die Höhe ist dabei offen. Das Ganze gilt nämlich als Ordnungswidrigkeit. 4 Wochen Zeit gibt es, um den Fragebogen zurückzuschicken an die Bundeswehr. Passiert das nicht, kommt erst eine Mahnung und wer sich hartnäckig weigert, dem will das Verteidigungsministerium dann auch nachgehen, heißt es. Von Anfang Januar bis Ende April wurden mehr als 190.000 junge Frauen und Männer von der Bundeswehr angeschrieben und knapp 3/4 der Jungs haben auch geantwortet, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Rund die Hälfte davon zeigt offenbar auch Interesse am freiwilligen Wehrdienst und bekommt dann später die Einladung entweder zu einem Gespräch oder einer Musterung, also einer körperlichen Untersuchung. Eine erste richtige Bilanz, wie das mit dem freiwilligen Wehrdienst so klappt bisher, die soll es im Sommer geben.
Ja, das klingt ja so, als ob die Diskussion über die Wehrpflicht in Deutschland noch lange nicht vorbei ist.
Nee, in der jungen Generation ja eh hoch umstritten. Auch die Linke hat sich jetzt heute nochmal geäußert, die ja von Anfang an dagegen war. Und gefordert, auf diese Bußgelder zu verzichten. Ja, to be continued. Unsere Kinder werden Post bekommen.
Ja, und das war Machtfragen für heute zumindest. Das sicherheitspolitische Update. Ich bin Tarek Yusbashi und bei mir im Studio war Thomas Kuhlmann aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Danke fürs Hören.